Stimmkontor. Ungefiltert.
Ein Hallo an euch da draußen. Ich grüße euch zu einer neuen Folge von Stimmkontor Ungefiltert. Ich atme gerade tief durch. Ich habe gerade ein Webinar gegeben. Es ist, oh Gott, 20.48 Uhr. Es ist spät am Abend und ich bin sowieso schon total spät dran. Letzte Woche gab es keine Folge, denn ich lag total auf der Nase. Ich hatte Nasennebenhöhlenentzündung, da hättet ihr mich auch nicht verstanden. Und es tut so gut, hier wieder am Mikrofon zu sitzen. Eine Woche später und einen Tag zu spät, aber ich hoffe, ihr macht euch nichts draus. Das Thema ist trotzdem extrem wichtig. Ich habe gerade bei der Ann-Kathrin das Thema Chorea Huntington besprochen und das passt gut zum heutigen Thema. Aber bevor ich mit euch in den Deep Dive gehe, ey, da muss ich echt innehalten, ne? Wenn ich hier so sitze und gerade mit diesen vielen wunderbaren Kolleginnen im Austausch gewesen bin, das fühlt sich total surreal an. Ich starte in diese wunderbare Frühlingswoche und habe so einen ganz tollen Tag heute erlebt mit meinen Patientinnen, mit Selbsthilfegruppen. Ja, und irgendwie ist die Welt da draußen total unruhig, es ist laut und an vielen Stellen wirkt es auf mich total düster. Auch demokratisch extrem schwierig und ich merke mich wieder, wie mich das total umtreibt. Und diese Diskrepanz zwischen meiner kleinen Welt im Stimmkontor und der Bubble, auch im Social-Media-Bereich, wo ich mich befinde, ja, und den riesigen, oft erschütternden Verschiebungen im Weltgeschehen, das macht mich extrem betroffen. Und natürlich, ich bespreche hier auch sowas wie Ableismus, die Reihe habt ihr ja auch gehört. Aber ich habe schon länger überlegt, ob ich mal hier in dem Podcast auch mal das reflektiere, die aktuelle politische Lage. Auch so wirklich Themen, die uns in den Nachrichten begegnen. Weil ich mich auch frage, wie behalten wir eigentlich unsere humanistische, demokratische Position ein, wenn das da draußen aus den Fugen gerät? Geht's dir auch so? Schreib mir mal, ob du Bock auch auf solche Real-Talk-Folgen hast. Ich habe natürlich auch viel geplant zu Störungsbildern, zu Symptomen, zu Therapiegeschichten. Aber interessiert dich auch sowas? Schreib's mir mal. Das wird mich total interessieren, weil ich möchte natürlich auch Content haben, der euch gefällt. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen aufräumen. Und zwar gründlich. Es geht mir heute im Stimmkonto ungefiltert um eine medizinische und gesellschaftliche Schieflage, die mich regelmäßig fassungslos macht. Und zwar immer in meinen Kursen, wenn ich über Diagnostik rede und wenn ich darüber spreche, wie wichtig frühzeitige Diagnostik ist, wie wichtig Teilhabe ist für Menschen mit neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen. Und wir sprechen heute über Demenz. Was ist denn Demenz? Demenz ist ein medizinischer Oberbegriff für den fortschreitenden Verlust von kognitiven Funktionen, der durch physikale Schädigung oder den Untergang von Nervenzellen im Gehirn verursacht wird. Es handelt sich dabei um ein Syndrom. Die Fähigkeit der Informationsverarbeitung wird massiv gestört und es geht weit über Vergesslichkeit hinaus. Da geht es um Orientierungsstörungen, das Urteilsvermögen, die Persönlichkeitsstruktur, die Biografie, aber auch die Art und Weise, wie ich spreche. Entscheidend für das klinische Verständnis ist, dass diese Abbauprozesse im Gehirn einen pathologischen Wert haben. Das heißt, dass es eine klare Grenze zum gesunden physiologischen Alterungsprozess gezogen werden kann. Im physiologischen Alterungsprozess gibt es natürlich auch Veränderungen in der Kognition, also in der Art, wie wir denken, aber nicht so extrem, dass wir Teile unserer Biografie nicht mehr wissen, dass wir auf Worte nicht mehr zugreifen können, dass wir orientierungslos sind oder dass wir Werte und Normen, die in unserer Biografie wichtig waren, plötzlich nicht mehr erleben. In der Praxis bedeutet das, dass die biologische Architektur von unserem Denken organisch zerstört wird bei einer Demenz, was eine spezifische medizinische Einordnung und Behandlung zwingend erforderlich macht. Und was das für eine Demenz ist, da gibt es unterschiedliche Formen. Es gibt die sehr häufig vorkommende Alzheimer-Demenz. Da kann ich ja mal so ganz kurz sagen, da geht es unter anderem um Proteinprobleme im Gehirn, also dass da man vermutet, dass da so Plaques und Tauproteine ihr Unwesen treiben und dann kommt es zu Verklumpung und dadurch zu Absterben von Nervenzellen. Dann gibt es die frontotemporale Demenz. Das ist eine Demenz, die im Vorderhirn, im Stirnhirn beginnt und an den Seitenschläfen. Das ist eine Demenz, wo Patientinnen am Anfang ihre Persönlichkeit sehr stark als verändert erleben. Dann gibt es die Lewy-Körperchen-Demenz. Da bilden sich so kleine Proteinablagerungen und andere Stoffwechselprozesse entstehen im Gehirn, sodass es so kleine Ablagerungen gibt. Und diese Ablagerungen sind dann auch wieder auslösender Faktor für degenerative Atrophie im Gehirn. Dann gibt es die vaskuläre Demenz oder auch subkortikale Demenz, die durch eine Erkrankung oder durch einen Schlaganfall ausgelöst werden kann. Und es gibt viele, viele Unterformen. Es ist immer eine Erkrankung, Demenz. Das ist keine normale Sache. Genauso wie eine Herzinsuffizienz oder ein Bluthochdruck immer auch Folge einer Erkrankung, eines Pathomechanismus ist. Wenn wir uns jetzt aber die Daten zur weltweiten Einstellung gegenüber Demenz ansehen, dann lese ich das immer wie so einen Schlag in die eigene Magengrube. Wir wissen heute, dass erschreckende 80% der Weltöffentlichkeit Demenz für einen normalen Teil des Alterns halten. Und jetzt habe ich extra mir die Mühe gemacht, um vorher so ein bisschen über Demenz zu erzählen, und das ist kein natürlicher Prozess. Natürlich gibt es eine Häufung im höheren Lebensalter, aber woran liegt das? Viele Erkrankungen haben ihren Gipfel im höheren Lebensalter, nicht immer, aber viele, weil durch den Faktor Zeit Erkrankungen einfach schlimmer werden, schlechter werden und dadurch mehr Zellabbau und Symptome auftreten können. Nur weil wir einen Gipfel in einem höheren Alter erleben, heißt es nicht, dass es zum Alter dazugehört oder nur im Alter auftritt. Nehmen wir mal Parkinson. Ich sage mal gern, Parkinson ist eine lahmarschige Erkrankung, weil bei dieser Erkrankung es einfach eine Weile dauert, gerade beim idiopathischen Parkinson, bis dann so die Symptome richtig ausgeprägt da sind. Im Schnitt 16 bis 20 Jahre dauert es, bis der Parkinson dann wirklich die ersten Symptome zeigt. Und dann nochmal einige Jahre bis Jahrzehnte, bis dann wirklich auch Störungen wie Dysphagie, also Schluckstörungen oder Bewegungseinschränkungen auftreten. Nur Parkinson ist auch keine Alterserscheinung, genauso wenig wie Demenz. 8 von 10 Menschen glauben also ernsthaft, dass der Verlust der kognitiven Identität einfach dazugehört, wenn man älter wird. Das ist ein Fakt. Vor allem in der westlichen Welt ist das ein Fakt. Wir bewegen uns gesellschaftlich nicht vorwärts. Ich habe so den Eindruck, wir rutschen bei vielen Punkten in eine Zeit vor der modernen Medizin zurück. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ob es daran liegt, dass Alter grundsätzlich diskriminierend ist. Das ist übrigens die nächste Folge. Altersdiskriminierung. Aber irgendwie sind wir so in so einer Manie drin, dass Tod und Funktionsverlust und Älterwerden so weit von uns weggeschoben wird. Man könnte jetzt überspitzt sagen, ist das der Grund, weswegen wir Hyaluroncremes haben, die dafür sorgen, dass unsere Falten weggehen? Aber irgendwie haben viele Menschen ein Problem mit dem Älterwerden, mit dem Thema Krankheit und vielleicht auch mit dem Thema Tod. Aber wir müssen ehrlich sein, wenn wir Demenz als normales Altern abstempeln, entziehen wir ihr den Status einer Krankheit und damit normalisieren wir den Verfall. Das ist so, als würde man sagen, ein Herzinfarkt sei ein normaler Teil des Älterwerdens, weil das Herz eben irgendwann müde wird. Und das ist wissenschaftlich falsch und menschlich absolut fatal. Um es mal bildlich zu sagen, dieser Irrtum ist ein unfassbarer Bremsklotz für die Diagnostik und für die Forschung. Warum sollte jemand zum Arzt gehen, wenn es nur das Alter ist? Ja, ich bin halt ein bisschen vergesslich geworden. Nee, überhaupt gar nicht. Kognition ist eine Qualität, die man im Auge behalten muss. Und es ist nicht normal, nicht mehr zu wissen, wer man ist, was man gestern gesagt hat. Und es ist auch nicht normativ, wenn man plötzlich nicht mehr weiß, wo man sich befindet. Und das macht auch nicht vor Fachkräften halt. Wir erleben eine Forschungswüste, was Demenz angeht, dass auch Aussagen von MedizinerInnen, Aussagen in Fachblättern oder weniger guten Fachblättern, auch sich dazu hinreißen lassen, das zu verallgemeinern. Und das macht natürlich dann auch was mit der Prävention. Wenn ich erste Symptome erlebe in meinem Gedächtnis, dass ich vielleicht signifikant weniger zu einer Diagnostik gehen würde. Fast 2/3 der Menschen, die im Gesundheits- und Pflegebereich arbeiten, glauben ebenfalls, dass kognitiver Abbau eine biologische Zwangsläufigkeit sei. Nein, ist es nicht. Alzheimer ist halt nun mal sehr häufig oder subkortikale Demenzen bei Parkinson, Multiple Sklerose und so weiter und so fort. Aber nur weil sie häufig sind, heißt es nicht, dass es normal. Was auch immer normal ist, aber zumindest nicht normaler Bestandteil des Älterwerdens. Wenn selbst also die Professionellen im System das so sehen, wird die Diagnose zur Formsache oder gar nicht erst gestellt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass Millionen von Menschen der Zugang zu Behandlung, zu spezialisierter Pflege und zu einem würdevollen Management ihrer Situation verwehrt bleibt, weil das Fachpersonal das Symptom als Schicksal missversteht. Und wenn man sich noch nicht mit Demenz auseinandergesetzt hat, kann es sein, dass man auch darüber so denkt. Und ich meine, es war die Elder Care Alliance 2017, müsste gewesen sein, die festgestellt hat, dass in der Deutschen Republik einfach sehr viel Forschung verhindert wird, weil man ja halt es mit älteren Menschen zu tun hat. Altersdiskriminierung ist ja sowieso auch ein Thema. Aber wir können das wirklich sehen, dass es viel zu wenig Forschung im Bereich Demenz gibt, gerade aus dem Grund, weil es als normal dargestellt wird. Und das ist Stigmatisierung. Stigmatisierung ist nichts Abstraktes. Es ist ein Prozess, in dem Menschen aufgrund eines Merkmals, in diesem Fall der Demenz, komplett diskreditiert werden. Fast 90% der Betroffenen geben an, Diskriminierung zu erfahren. Das ist fast jeder. Fast jeder Mensch mit Demenz. Und dieses Stigma wirkt wie eine unsichtbare Mauer. Viele Menschen mit Demenz meiden soziale Situationen aus Angst vor den Reaktionen ihrer Umwelt. Sie ziehen sich zurück, bevor sie abgelehnt werden. Und das zeigt erstmal, dass Demenz sehr unterschiedlich ist und dass wir am Anfang, in den Anfangsstadien, dass die Menschen das ja noch mitbekommen, dass sie das wissen, das ist jetzt blöd ausgedrückt gewesen, sorry für das mitbekommen, dass sie das realisieren, dass sie diskriminiert werden. Beispiel, ich habe vor kurzem einen Kurs gegeben über Multiple Sklerose und Parkinson und da ging es natürlich auch um Demenz. Und da sagte eine Kollegin, sie habe eine Patientin, die eine sehr ausgeprägte Demenz hat und die vergisst immer, dass sie zu Hause lebt und überwiegend mich, aber wenn sie es vergisst, ist sie immer auf dem Balkon und dann ruft sie immer um Hilfe. Und dann hat sie gefragt, die Angehörigen würden gerne was wissen, was man machen kann, damit sie dann nicht mehr um Hilfe schreit. Da habe ich gesagt, naja, man könnte ein Schild aufhängen, das mit den Nachbarn sprechen und aufklären, dass einfach die Person eine Demenz hat. Dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Ich bin jetzt grundsätzlich kein Freund von Zwangsouting. In dem Fall kann es hilfreich sein, weil wenn da jemand auf dem Balkon steht und Hilfe ruft, da könnte man ja auch die Polizei rufen. Und da einfach aufzuklären, das ist die und die und die hat eine Demenz und wenn ihr auf dem Balkon ist, vergisst ihr das manchmal. Und dann kann man durch Validation, also gezielte Gesprächsführung vielleicht so ein bisschen das abheben. Was ich überhaupt kein Freund bin, wenn Menschen weggesperrt werden, wenn Menschen beruhigt werden, irgendwo angeschlossen werden, damit sie halt niemanden stören. Die gehören zur Lebensrealität einfach dazu. Ich finde, eine Gesellschaft muss das aushalten können, dass in der Gesellschaft auch kranke Menschen sind und auch Menschen, die auffallen. Mal überspitzt gesagt, wenn das Nachbarskind brüllt, weil es gestillt werden möchte oder weil da ein reizüberfluteter Mensch ist und dann auch brüllt, das muss man auch aushalten können, dass da ein Säugling ist. Also kann man auf der anderen Seite auch eine Person mit einer demenziellen Entwicklung aushalten. Und dann kann man ja auch zu gemeinsamen Lösungen kommen, dass man vielleicht guckt, kann man irgendwie die Umgebung so unterstützen und anpassen, dass es gut ist für die Patientin. Und da fängt das ja schon an, ne? In dem Moment, wo man das irgendwie nicht sehen will, wo das nicht zur Lebensrealität dazu gehört, ist es immer leichter, Leute irgendwo ja, abzuschieben. Ich denke, es ist schon schwierig, Inklusion zu leben, wenn wir so wenig Ressourcen haben, gerade humane Ressourcen, wenn einfach so wenig Pflegekräfte da sind und zu wenig therapeutische Fachkräfte, es zu wenig Gelder dafür gibt. Dann ist es, denke ich, auch schwierig, inklusive Konzepte umzusetzen, wo das alles abgefedert werden kann. Es kann aber nicht darin resultieren, dass Menschen sich zurückziehen und nicht mehr an der Gesellschaft teilhaben, noch bevor sie vielleicht herausforderndes Verhalten zeigen können. Und wie ihr vielleicht wisst, oder vielleicht wisst es nicht, wenn ein Mensch mit Demenz herausfordernd ist, also aggressiv und brüllt und schreit, liegt das meistens an der Umwelt, dass die sich nicht hundertprozentig auf den Menschen einstellen kann. Es trifft aber nicht nur die Erkrankten selbst. Fast die Hälfte der pflegenden Angehörigen nimmt keine Einladung mehr an und zieht sich aus dem sozialen Leben zurück. Wir erleben eine schleichende Vereinsamung ganzer Familiensysteme. Dabei ist die soziale Isolation selbst ein massiver Risikofaktor, der den Verlauf der Demenz beschleunigt. Wir produzieren durch unsere Ausgrenzung genau den Verfall, den wir so sehr fürchten. Und besonders perfide finde ich die Situation bei einer Demenz im jüngeren Lebensalter, also wenn die Krankheit vor dem 65. Lebensjahr beginnt. Hier bricht das gesellschaftliche Bild völlig zusammen. Betroffene berichten, dass ihnen oft erst gar nicht geglaubt wird. Ja, du siehst gar nicht aus, als hättest du eine Demenz. Aufwertender Ableismus. Ne? Es ist ein Satz wie ein Schlag ins Gesicht. Das ist übrigens kein Kompliment, wenn man sowas hört, weil die schlimme Diagnose hat man trotzdem. Da junge Erkrankte oft noch im Berufsleben stehen oder Kinder zu Hause haben, sind die Erwartungen der Umwelt gigantisch. Wenn dann Verhaltensveränderungen auftreten, werden diese oft als Burnout, Depression oder Ehekrise missverstanden. Insbesondere wenn es biologisch weibliche Personen sind, die dann beim Arzt sind, dann wird das erstmal auf Stress geschoben. Die Diagnose verzögert sich jahrelang und damit auch die Medikamente und vielleicht die Ergotherapie, Stimmtherapie, Logopädie, die man vielleicht hätte machen können, um mehr Ressourcen aufzuweisen für die Zukunft. Denn wir wissen, je früher wir eine Demenz behandeln, umso besser können wir sie vielleicht ein bisschen zur Langsamkeit bewegen, dass es nicht so schnell fortschreiten kann. Warum halten wir an diesen falschen Bildern fest? Vielleicht, weil die Wahrheit wehtut. Demenz konfrontiert uns mit unserer eigenen Zerbrechlichkeit. Ich habe vorhin von der Hyaluronsäure gesprochen. Von der Creme, die wir uns ins Gesicht tun. In den Medien sehen wir meist nur das Endstadium von der Demenz, den völlig hilflosen Menschen, der niemanden mehr erkennt. Das erzeugt eine Urangst vor dem Kontrollverlust. Um diese Angst zu bewältigen, stigmatisieren wir. Wir schieben die Betroffenen an den Rand, damit wir uns nicht mit der Möglichkeit befassen müssen, dass es uns auch treffen könnte. Dabei übersehen wir, dass Lebensqualität und Demenz kein Widerspruch sein müssen. Gerade in frühen Stadien verfügen viele PatientInnen über enorme Ressourcen. Sie können arbeiten, sie können Teil der Gemeinschaft sein, aber nur, wenn wir den Rahmen dafür schaffen. Gerade ja schon mal gesagt, humane Ressourcen ist da ein ganz wichtiges Thema. Wenn wir sie als defekt abstempeln, nehmen wir ihnen die Chance, sich nützlich zu machen, für sich selbst. Wer aus dem Beruf gedrängt wird, verliert nicht nur Einkommen, sondern auch soziale Identitäten. Wir müssen Haltung zeigen gegen das Dogma der Gesellschaft. Wir dürfen nicht über Defizite reden, sondern müssen über erhaltene Fähigkeiten sprechen. Wir müssen weg vom Subjektiven, der es doch verwirrt, hin zu einem funktionellen Analysemechanismus dessen, was möglich ist. So. Ich entlasse euch heute nicht ohne einen klaren Auftrag. Wir müssen diese Mauer der Ignoranz endlich einreißen. So, hier mal deine Aufgaben. Hinterfrage die Diagnosen im Alltag. Wenn jemand in deinem Umfeld sich verändert, such nicht nach Ausreden wie dem Alter oder dem Geschlecht, sondern fördere die medizinische Abklärung. Wissen ist die einzige Medizin gegen Stigma, und zwar evidentes Wissen. Gib den Betroffenen eine Stimme. Hör auf, über sie hinwegzusehen. Rede mit ihnen, nicht über sie. Belonging, also das Dazugehören von Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft, passiert an der Supermarktkasse, im Sportverein und im Chor. Und wenn du im Gesundheitswesen arbeitest, sei präzise. Akzeptiere niemals das Alter als ausreichende Erklärung für einen kognitiven Verfall. Verlange fachgerechte Diagnostik. Sei ungemütlich gegenüber Systemen, die Menschen einfach nur abschieben wollen, egal welches System das auch ist. Ich bin jetzt mal so ganz forsch. Wir müssen eine Bewegung schaffen, die klar macht, es ist Zeit zu handeln. Wir brauchen Strategien, wir brauchen Forschung, wir brauchen eine Pflegequalität, die diesen Namen verdient. Und ich möchte hier viele Kolleginnen aus der Pflege, aus der Therapie in den Schutz nehmen. Das liegt ganz oft an Strukturen und nicht an den therapeutischen pflegenden Kräften selbst. Wir brauchen wissenschaftliches Arbeiten, wir brauchen klinische Integrität und eine humanistische Haltung, meine Auffassung, die untrennbar miteinander zusammenarbeiten. Dann überbrücken wir die Kluft zwischen Klinik und Realität, wenn wir die absolute Autonomie des Menschen anerkennen, egal wie sehr sein Gehirn gerade gefordert ist oder degeneriert ist. So, geh raus, sei kritisch, auch mit den Vorurteilen und den eigenen Vorurteilen. Lass dich nicht von hohen Klischees blenden. Die Physik der Empathie lügt nicht. So, und jetzt morgen oder heute, je nachdem, wann du zuhörst, genieß die Frühlingssonne, bleib aber bitte auch ungemütlich und ungefiltert. Wir hören uns in der nächsten Folge, versprochen dann wieder pünktlich, euer Micha.